Stefan, wieso werden Menschen krank in einer narzisstischen Beziehung?
Weil es eine ganz starke Form der Ausnutzung ist. Also der Mensch wird in dem Moment, wenn er in einer narzisstischen Beziehung ist, ausgenutzt, um mit der Gegenüber sich gut fühlt.
Das habe ich ja nicht gemerkt. Ich habe es ja auch mit Liebe verwechselt, diese ständige Erreichbarkeit. Ich musste ständig für ihn erreichbar sein. Das habe ich mit Liebe verwechselt.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe heute eine ganz spannende Folge, denn hier geht es um eine Freundin von mir und Patientin von mir mit Symptomen, auf die wir beide jahrelang nicht gekommen sind. Und die Auflösung ist so überraschend, dass daraus diese Podcast-Folge geworden ist. Also erstmal begrüße ich hier, hi, herzlich willkommen, liebe Dani.
Hallo.
Und magst du einmal ganz direkt auflösen, was waren die Ursache für deine vielen Symptome, also Energielosigkeit, Schlaflosigkeit, Herzrhythmusstörungen, noch ganz viel mehr?
Das war meine Beziehung.
Deine Beziehung war das. Da musst du erstmal drauf kommen. Heute geht's um Narzissmus. Und Narzissmus, das ist nicht nur Liebesdrama, das ist aus meiner Sicht ein medizinisches Problem. Jedenfalls ist das meine Meinung. Und ich gehe noch weiter, wenn du das einmal verstanden hast und auch Narzissmus erkennen kannst und auch bitte aufhörst, dich zu schämen, kannst du anfangen, dich zu schützen. Das ist die Kernbotschaft dieser Folge. Und Dani ist persönlich betroffen und ist so ehrlich und authentisch, dass sie uns ganz viel teilt. Ich verspreche dir, also du wirst nicht nur mit den Augen und Ohren schlackern, sondern du wirst auch herzhaft lachen. Aber damit wir auch ganz viel medizinische Expertise mitnehmen und ganz viel psychologische Expertise mitnehmen, habe ich mir noch Stefan Frank eingeladen. Stefan, schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein. Hallo.
Stefan Frank ist psychologischer Berater und Hypnosecoach mit über 4000 Behandlungsstunden und er hat Dani geholfen, das aufzuarbeiten und vor allem zu entschlüsseln, wie Narzissmus funktioniert. Das funktioniert nämlich nach bestimmten Regeln. Ich habe auch ganz viel gelernt. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Stefan uns das heute hier immer einordnen kann. Dani, der erste Satz, den er dir gesagt hat, nicht der Stefan, sondern deine damalige Beziehung, wie wollen wir ihn nennen, deine Beziehung?
Gargamel.
Wir nennen ihn Gargamel. Also als du Gargamel das allererste Mal gesehen hast, hast du mir erzählt, da hat er zu dir gesagt, du hast ja fast so schöne Augen wie ich.
Genau. Und da war mein erster Impuls, oh Gott. Geht gar nicht.
Wäre jetzt auch mein erster Impuls.
Genau. Ich wollte mich auch erst nicht zu ihm setzen, aber dann, er war ja sehr charmant. Ne? Er war ja ein Typ, er war lustig, er hat tolle Geschichten erzählt. Naja, dann hat er mich sehr schnell an dem Abend dann doch in seinen Bann gezogen.
Okay, also dein erster Gedanke und dein Bauchgefühl war, geht gar nicht,
ja.
Komischer Typ. Bauchgefühl richtig, oder Stefan, was sagst du?
Bauchgefühl auf jeden Fall richtig.
Warum hat er sie trotzdem in den Bann gezogen? Ist das normal oder typisch?
Narzissten haben oft einen sehr angenehmen Charme. Sie schaffen es ganz leicht, Menschen in den Bann zu ziehen. In dem Fall nicht nur Frauen, sondern auch die drumherum dieses Thema tolle Geschichten erzählen, dieses Thema sehr im Mittelpunkt stehen, aber dann nicht immer negativ, sondern auch schöne Geschichten, nette Geschichten, die Gegenüber zum Lachen bringen und so weiter. Das ist klassisch und das kommt ganz, ganz oft vor bei einem Narzissten.
Und jetzt hilf uns doch einmal kurz für alle, die sich vielleicht noch gar nicht so betroffen fühlen. Bleib dran, du wirst betroffen sein, verspreche dir. Weil Narzissmus haben wir alle auch in uns selbst und das ist nicht automatisch pathologisch. Das heißt, es gibt narzisstische Züge, die wir alle mehr oder weniger haben und es gibt echten Narzissmus, der aber krankhaft ist. Und warum ist das so gefährlich, dass wir eine komplette Folge drüber machen?
Genau, gut, dass du es nochmal erwähnst. Heutzutage ist ganz oft, der ist Narzisst, die ist Narzisst. Das kommt mittlerweile ganz schnell.
TikTok-Wissen.
TikTok-Wissen, genau. Ist es aber oft nicht so. Es wird gefährlich, wenn es pathologisch wird. Und warum das so gefährlich ist, da komme ich gleich nochmal darauf zurück. Ich würde am Anfang erstmal was zu den narzisstischen Zügen sagen. Und die hat jeder von uns. Jeder von uns hat narzisstische Züge, steht auch schon mal gerne im Mittelpunkt oder möchte zumindest das Thema Aufmerksamkeit haben. Ist ja schön, wenn man Aufmerksamkeit kriegt. Und das ist ja, wir wollen Zuneigung, wir wollen Zuspruch haben. Und das haben wir mal mehr oder mal weniger ausgeprägt. In dem Moment, wo es dann stärker ausgeprägt wird, reden wir von narzisstischen Zügen. Die sind aber an der Stelle noch gar nicht schlimm oder ne, wie du es jetzt sagst, so. Oh Gott, bin ich auch jemand?
Fällt mir gerade auf.
Oh Gott, nein, so ist es nicht. Wenn es pathologisch wird. Und pathologisch wird es dann, wenn es in die Manipulation geht.
Manipulation ist das Stichwort, ne?
Ja.
Die Dani, eine ganz starke und auch sehr kluge Frau, sie ist auch eine hervorragende Kosmetikerin übrigens, sonst würde ich ja nicht seit Ewigkeiten dahin gehen, aber es hat mich umgehauen, dass jemand, der so klug ist, und du bist auch sehr strukturiert, du bist sehr stark, sie ist Unternehmerin, sie ist erfolgreich in ihrem Beruf, sie hat einen tollen Freundeskreis, du bist eng mit deiner Familie. Jetzt war meine naive Vorstellung, dass so Menschen ja gar nicht gut manipuliert werden können. Naja, jemand, der so stark ist, strukturiert ist, klug ist und ein gutes soziales Umfeld hat, ist eigentlich geschützt.
Leider nicht.
Ach.
Leider nicht. An der Stelle muss man sagen, Narzisst macht alles mit Bedacht.
Aha. Sucht
sich auch den Partner mit Bedacht aus. Meistens sind es dann Menschen, die entweder auf der einen Seite naiv sind oder auf der anderen Seite, und das trifft dann auch auf Dani zu, sehr empathisch sind. Die merken, okay, meine Witze kommen an, okay, mein Charme kommt hier an, und ja, die ist auch sehr, sehr empathisch mir gegenüber, dann greifen die zu. In dem Moment ist der Anker unter der Haken ausgelegt und es wird eine Schamoffensive startet.
Kannst du in 2, 3 Sätzen für uns noch eben sagen, was ein Narzisst eigentlich ist?
Ein Narzisst an sich ist auf jeden Fall eine Persönlichkeitsstörung. Narzissmus ist eine anerkannte Persönlichkeitsstörung. Dürfen das an der Stelle auch nicht vergessen, dass circa 3-5% sind Narzissten, die so auch als Narzissten beschrieben werden können. Also wo diese Persönlichkeitsstörung auch diagnostiziert worden ist. Viele gehen davon aus, dass die Dunkelziffer natürlich weitaus höher ist, weil ein Narzisst an sich würde nie zu einem Psychologen, Psychiaterin gehen und sagen, hier, guck mal besser drauf, irgendwas stimmt mit mir nicht, sondern das Witzige, oder eher vielleicht auch für die Opfer nicht witzige, ist, dass die Narzissten gar nicht glauben, dass sie Narzissten sind, sondern nach außen hin muss ihr Universum Bestand haben. Das heißt, sie sind in allem sehr gut, die Besten, am besten ein Held, noch auf einer Heldenstufe. Nach außen hin muss das alles stimmen.
Mhm.
Das heißt, wenn sich nach innen gestritten werden würde und dann klopft jemand, dann muss in dem Moment alles top sein. Also diese Außenwirkung ist einem Narzissten unheimlich wichtig.
Dani, sag uns mal kurz, was hattest du am Ende alles für Symptome, und dir war ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst, dass das Symptome sind, die irgendwas mit einer Beziehung zusammenhängen. Das ist wahrscheinlich, das sind Wechseljahrsbeschwerden oder so, ne?
Genau. Ich habe alle meine Symptome mit Wechseljahrssymptomen verwechselt. Es war besonders schlimm, komischerweise, wenn wir gemeinsam Urlaube gemacht haben. Es gab mal einen Tag, da hatte ich bis zu 3 Migräneattacken an einem Tag. Und dann fragt man sich natürlich, ich bin doch total entspannt, ich bin mit der Liebe meines Lebens hier, was ist hier mit mir los? Habe ich nicht verstanden, das habe ich nicht hinterfragt, ich habe es auf die Hormone geschoben und bin von einem Arzt zum anderen gerannt. Und das Allerschlimmste, was ich hatte, ich hatte zum Schluss, naja, oder die letzten 2 Jahre schon, ich hatte Herzprobleme.
Hast du mir auch erzählt.
Habe ich auch auf die Wechseljahre geschoben, liest man ja immer. War mehr als Herzklopfen, wirklich, das waren so kleinere Anfälle. Da habe ich gedacht, ey, mein Herz bleibt jetzt gleich stehen. Dass das Panikattacken waren, das habe ich ja erst viel später rausgefunden, nachdem ich die Beziehung aufgearbeitet habe. Und da habe ich gedacht, was sind Panikattacken? Ach, man kann auch Panikattacken bekommen. Und dann habe ich das verstanden. Und nach der Trennung hatte ich 2 Panikattacken nochmal. Die hatten mit ihm zu tun, nachdem er mich wieder kontaktiert hat. Und seitdem nicht mehr. Wenn du mittendrin steckst, das merkst du nicht. Also da denkst du ja, also ich habe ja nicht daran gedacht, dass Gargamel daran schuld ist, dass es mir so geht. Das ist mir auch erst aufgefallen, 2, 3 Monate später, als ich dann mich immer mehr mit dieser Materie beschäftigt habe, dass ich das überhaupt nicht mehr habe.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die Symptome begannen, warst du gefühlt glücklich in der Beziehung. Dann kommt man ja wirklich nicht drauf.
Ja.
Stefan, wieso werden Menschen krank in einer narzisstischen Beziehung?
Weil es eine ganz starke Form der Ausnutzung ist. Also der Mensch wird in dem Moment, wenn er in einer narzisstischen Beziehung ist, ausgenutzt, damit der Gegenüber sich gut fühlt.
Also ich als Narzisst guck auf deine Kosten, dass es mir gut geht.
Genau.
Und das saugt dir Energie und macht dich krank.
Saugt dir komplett die Energie, dass du schaffst es auch in Diskussionen oder in Gesprächen nie, dass du rausgehst und sagst, okay, wir haben was geklärt. Meistens ist es so, dass der Narzisst dir das schlechte Gefühl gibt, dass du an irgendwas schuld bist, dass du das Thema aufgemacht hast, dass du überhaupt das Thema bist. Also ein Narzisst sorgt dafür, wenn es langfristig ist, dass du Selbstvertrauen verlierst, dass du genau in diese Symptome kommst, wo Daniela da war.
Ich war nicht verunsichert, ich war gestresst.
Das habe ich ja nicht gemerkt. Ich habe es ja auch mit Liebe verwechselt, diese ständige Erreichbarkeit. Ich musste ständig für ihn erreichbar sein. Das habe ich mit Liebe verwechselt. Da habe ich gedacht, ach wie süß, guck mal, er will jetzt wieder wissen, wie viele Kunden ich habe, wo bist du. Dadurch sind Fehler entstanden. Das ist mir aber erst alles im Nachhinein aufgefallen.
Ja, und da an der Stelle vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, man kann Narzissmus in ganz viele verschiedene Formen unterscheiden. So die wichtigsten für uns an der Stelle sind einmal der vulnerable Narzissmus, das heißt, das
der
sind eher Menschen.
Genau,
das sind eigentlich Menschen, die eher unsicher wirken, trotzdem sehr, sehr manipulativ sind. Dann gibt es den grandiosen Narzissmus, das ist
das war Gargamel.
Das war Gargamel, genau. Wobei auch da sind die Übergänge auch fließend ganz oft und da gibt es auch noch einen Narzissmus, den nennt sich der malignäre Narzissmus. Der bösartige Narzissmus. Und da wird's dann sehr schwierig, weil dann da waren auch schon Grenzen, wo Gargamel zu sehen war mit diesen Anrufen, Paranoia kommt dazu, Sadismus kommt dazu. Auch da sind sadistische Züge, die wir wahrscheinlich später noch besprechen, auch in den Mails und auch in den letzten Zügen der Beziehung. Das ist dann der Narzissmus, wo es wirklich ans Eingemachte geht im negativen Sinne und körperlich wird.
Also deswegen nochmal, es ist jetzt kein psychologisches reines Problem, sondern tatsächlich kann ein medizinisches Problem sein, ist es sogar oft. Und wir denken nicht dran. Und noch schlimmer, das habe ich durch dich gelernt, viele, und sind es mehr Frauen als Männer in narzisstischen Beziehungen, die Opfer, sind es häufiger Frauen?
Ja, weil einfach viel mehr Männer Narzissten sind.
Du hast ja gar nicht daran gedacht, dass Gargamel schuld ist und auch als du es dann verstanden hattest, hast du dich geschämt, hast du gesagt. Und so funktioniert es sicherlich in diesen Systemen ganz, ganz häufig, dass die Opfer nichts sagen, weil sie sich schämen und dann sich auch erstmal keine Hilfe holen. Also bei dir anders, du hast dir Hilfe geholt, du hast ja Stefan Frank geholt und ihr konntet dann gemeinsam daran arbeiten.
Das ist auch der Punkt, warum ich hier sitze. Also ich möchte jedem sagen, dass man sich dafür nicht schämen muss. Das machen halt die meisten, gerade Frauen, kehren das unter den Teppich. Es wird nicht offen darüber gesprochen. Und so kann der Narzisst zur nächsten Frau. Ja, und macht es immer weiter, immer weiter. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ich möchte mich nicht schämen. Ich bin sehr schnell an den Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, nicht ich habe dieses Defizit, sondern er. Das war für mich sehr, sehr schwer. Ich bin aber dann sehr schnell offen damit umgegangen, weil ich wusste auch gar nicht, was soll ich denn meinen Freunden erzählen oder dir. Du warst ja geschockt, als du gehört hast, du, es ist Schluss. Was sollte ich denn dann sagen? Wir haben uns auseinandergelebt, ich habe einen neuen Mann an meiner Seite oder, ne, das ging ja nicht. Also habe ich gedacht, warum erzähle ich nicht die Wahrheit? Ich muss mich nicht schämen. Ich habe nichts Falsches gemacht. Und dann bin ich sehr offen damit umgegangen. Das war ja für mich auch ist immer noch eine kleine Therapie. Irgendwann kam dann Stefan mir zu Hilfe. Und dann habe ich natürlich auch immer viel mehr verstanden. Das ist meine Message. Deswegen sitze ich hier und gebe es zu. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht dumm. Es ist mir passiert. Es kann jedem passieren. Je empathischer man ist, umso eher kann es einem vielleicht sogar passieren. Und gerade grandiose Narzissten stehen ja auch auf Frauen, die was darstellen, ne? Also deswegen, da ist keiner vor sicher, also aufpassen. Er hat Geschichten erzählt, da war immer ein Kern Wahrheit dran. Ich sag mal, das Auto wurde immer größer, je häufiger er die Geschichte erzählt hat. Die Situation wurde immer gefährlicher, ne? Je häufiger man die Geschichte gehört hat. Immer spektakulärer wurden die Geschichten. Aber der Kern stimmte. Er hat ja auch hinterher Geschichten erzählt, da war ich ja live dabei. Ne, wir haben die gemeinsam erlebt und er hat sie erzählt. Dann saß ich da immer und habe gedacht, oh Gott, jetzt übertreibt er wieder. Durfte ich natürlich nicht laut sagen, weil man darf ihn nicht bloßstellen vor anderen Menschen, um Gottes Willen. Da hat er mich erzogen, in Anführungsstrichen. Naja, da habe ich gedacht, so ist er halt. Wer macht das nicht? Man hat ja im Bekanntenkreis auch noch den einen oder anderen, der auch immer mehr erzählt, als eigentlich so die Wahrheit immer so ein bisschen verschoben. Ja, und dann hat er mich so irgendwie in seinen Bann gezogen. Nicht sofort. Ich habe sofort gemerkt, dass er mich toll fand. Er hat mich angestarrt. Er hat mir sehr schnell gesagt, wie toll er mich findet und dass ich gut aussehe. Und du bist ja schon eine ganz besondere Frau. Und so bam, bam, bam. Und ich dachte immer, was erzählt er mir da? Ich fand's komisch. Ich saß da nicht und habe gedacht, oh, das finde ich jetzt ganz toll, dass er mich so toll findet.
Und das auch zu Recht, weil das ist das Klassische am Anfang, Lovebombing immer weiter.
Oder diese Sätze kriegen auch eine andere Bedeutung. Er hat mir immer geschrieben, wenn ich auf dem Weg zu ihm war,
fahr vorsichtig, ich brauche dich noch.
Mhm. Das klingt ja erstmal nett.
Genau, das fand ich ganz süß. Heute kriege ich eine Gänsehaut.
Mhm, verstehe ich.
Werbung.
Jetzt sprechen wir gerade darüber, wie Narzissmus krank machen kann. Und ich meine das wirklich physiologisch. Chronischer Stress, wie er in narzisstischen Beziehungen entsteht, trifft über die Darm-Hirn-Achse direkt in dein Mikrobiom, in deine Darmflora. Und das ist keine Metapher, das ist Neurobiologie. Cortisol, Entzündungsmarker, Darmpermeabilität, das läuft alles parallel. Und deshalb, wer an seiner psychischen Gesundheit arbeitet, soll und darf trotzdem seinen Darm nicht vergessen. Und wer kerngesund ist, sollte trotzdem auf seinen Darm aufpassen. Ich teste gerade den For You Darmflora Komplex. Und das ist ein geschmacksneutrales Pulver mit 22 Milliarden Bakterien aus 11 verschiedenen Bakterienstämmen plus 2 Arten von Ballaststoffen. Resistentes Dextrin aus Mais und Akazienfasern, ohne Zusätze, hergestellt in Deutschland, laktosefrei, zuckerfrei, glutenfrei und vegan. So tue ich meinem Darm was Gutes. Und warum das so smart ist? Die meisten Probiotika liefern einen, vielleicht 2 Stämme. Hier bekommst du 11, darunter Lactobacillen und Bifidobakterien, also genau die Stämme, die sich im Darm ansiedeln sollen und dein Ökosystem stabilisieren können. Und kein Inulin. Wer damit nämlich Blähbauch bekommt, wird es danken. Also, die Anwendung ist ganz einfach. Ein Messlöffel in etwas Wasser, einmal täglich zu einer Mahlzeit. Das war's. Schau dir das unbedingt mal an. Ich kann es dir nur empfehlen unter www.foruehealth.de. Da findest du den Darmflora-Komplex und noch Unmengen anderes Spannendes, Überraschendes für deine Darmgesundheit und überhaupt für deine Gesundheit. Und mit dem Code Gesundheit15 bekommst du 15% Rabatt auf alles außer aktuelle Aktionen, Bücher und die Heilpraktiker-Telefonberatung. Alle Infos, den Code und den Link findest du wie immer auch nochmal in meinen Shownotes. Und jetzt geht's zurück in die Folge.
Werbung Ende.
Also das könnten schon mal erste Anzeichen sein jetzt für Hörerinnen und Hörer, ne? Also dieses am Anfang das Bauchgefühl, das uns vielleicht sagt, na, der Typ, irgendwas stimmt mit dem nicht oder so. Dann dieses Love-Bombing, diese übertriebenen Komplimente, Geschenke, dieses Hypen, du bist so toll, du bist die allertollste Traumfrau, mit dir will ich mein Leben verbringen und sowas. In Kombination mit anfangs diesem komischen Bauchgefühl, ne? Also es ist auch schwer zu unterscheiden.
Ganz schwer.
Und das habe ich nicht hinterfragt. Man kann aber, wenn ich mal Geschichten eher von ihm hinterfragt hätte, meistens fällt auf, das stimmt chronologisch irgendwas nicht. Oder er hat die Geschichte doch vorher ein bisschen anders erzählt. Also es gibt schon so Merkmale, das sind so Red Flags, nennt man das. Das weiß ich heute. Wahrheiten verdrehen. Das Schlimme ist, dass ich mich manchmal an Sachen gar nicht mehr erinnern kann. Ich weiß nicht, ob das auch eine Nebenwirkung ist. Das, er hat so oft Gaslighting gemacht und ich, also ich habe eine Geschichte, das ist ein Beispiel. Er hat mir damals erzählt, die Wohnung, in der er gewohnt hat, die fand ich ganz toll und er hätte die, das sind seine Pläne, er hätte das nach seinen Plänen umbauen lassen und da ich gesagt, ey toll, und wie bist du denn darauf gekommen, ach da eine Treppe hinzubauen und ach man, doch ganz toll und so. Später hat er die Wohnung verkauft, weil wir sind dann umgezogen und bei dem Verkauf, genau, als der neue Käufer da war, war ich mit dabei. Dann kam es zur Sprache, dass Gargamel die Wohnung schon so gekauft hat. Ich stand da immer, also so, nichts gesagt, weil
darf
er hat
man
mich
ja
erzogen,
nicht, du darfst ihn,
ne?
Ja nicht.
Nichts gesagt, mitgespielt. Wir saßen dann später im Auto. Dann habe ich überlegt, wie sage ich das? Weil ich wusste ja schon, der dreht jetzt wieder durch, wenn ich ihn erwischt habe. Das habe ich ja alles schon gemerkt. So, dann habe ich ihn darauf angesprochen, sag mal, was hast du mir damals erzählt? Ich dachte, das waren deine Pläne und du hast es so umbauen lassen. Sofort auf Angriff. Er hat mir sehr gerne den Zeigefinger immer gezeigt, wie so ein Lehrer. Das habe ich ihm immer verboten, habe gesagt, pass auf. Ich habe ihm auch immer Kontra gegeben, ne? Also ich, wie so ein kleines Kind, ja, pass mal auf, stress mich jetzt nicht, das habe ich nie erzählt, was erzählst du da für ein Mist, bist du dumm? Und jetzt ist Ruhe, so eine Frau will ich nicht, das hat er mir auch ständig gesagt, weil er hat mir in seinen letzten vorherigen Beziehungen, die waren ja alle immer ganz schlecht, und er war immer das Opfer. die saugen ja so viel Energie aus dir, dass ich nicht mehr konnte. Ich wurde, je länger wir zusammen waren, immer ruhiger in der Beziehung. Ich wurde immer, ich hatte keine Lust mehr. Ich wurde müde. Ich habe nicht mehr mit ihm diskutiert. Dann habe ich das immer, versucht, in Schubladen reinzustecken und habe immer die Schublade gehabt, so ist er halt. Dann habe ich das wieder in die Schublade, so ist er halt, reingesteckt und habe gedacht, aber sonst ist ja alles toll.
Das ist komplett typisch, dass man sich natürlich auch selber schützt in der Beziehung und sagt, hier an der Stelle, ja,
okay, da
ist ja alles gar nicht so schlimm, da dann Spleen, aber wir haben ja alle Spleen, das ist dann am meisten dieser Satz dann auch kommt, ich bin ja auch nicht perfekt,
ja.
So. Deswegen darf der das auch machen, weil er ist auch nicht perfekt, so, und das wird dann damit ganz oft abgetan, und dann habe ich nach mehreren Jahren Menschen bei mir sitzen, die sagen, jetzt ist irgendwas komisch, so, jetzt merke ich auch, dass irgendwas komisch ist.
Also es gab mal eine Situation, konnte ich das ihm nachweisen, dass er gelogen hat. Er hat eine Lüge einer Freundin von mir erzählt und dann habe ich gesagt, dann zeig mir doch, diese E-Mail gab es nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, dann die hätte er mir geschickt und dann habe ich gesagt, nein, die gibt es nicht. Also du kannst selbst Beweise haben. Du kommst nicht dagegen an. Die bauen dann so eine Mauer auf und die drehen es so, dass du dich letztendlich sogar dafür entschuldigst.
Du entschuldigst dich dann, dass er gelogen hat.
Ja. Er hat es bei mir nicht geschafft, zum Glück. Ich wusste immer, ich habe recht. Es gibt Beziehungen, da schaffen diese Narzissten es so weit, dass der Mensch an sich selber zweifelt. So weit, ich bin rechtzeitig noch gegangen. Ich wusste immer, dass es nicht stimmt. Aber dieses Schweigen und dieses Wissen darüber, dass er gelogen hat. Du bist mit einem Menschen zusammen, der lügt. Ich habe mich mal gefragt, so einen Mann willst du ja eigentlich gar nicht. Aber alles andere ist ja so toll. Aber ich habe es wirklich verdrängt.
Du wusstest, dass er ein Lügner ist. Du wusstest aber nicht, dass er ein Narzisst ist, oder?
Ich habe mir eingeredet, dass er narzisstische Züge hat.
Mhm, okay, du warst schon in der Richtung.
Ja, ich bin da mal drauf gekommen, weil eine Bekannte ihn so betitelt hat. Da waren wir vielleicht ein Dreivierteljahr, Jahr zusammen. Wir saßen abends zusammen, das waren Freunde von ihm. Sie kannte ihn schon viel länger. Sie kannte auch die Ex-Beziehung.
Ja.
Und hat ihn dann mal, die beiden haben irgendwie diskutiert, aber war alles ganz freundlich. Und dann hat sie so gesagt, du bist doch ein alter Narzisst. Und da ist der steil gegangen. Da hat er sich aufgeregt vor versammelter Mannschaft. Die Frau war dann durch für ihn. Und abends hat er das Thema nochmal aufgegriffen und das geht ja gar nicht. Ich kam dadurch ins Nachdenken und habe dann gedacht, ey, die hat recht. Das, was man alles mal so gehört hatte, so richtig kannte ich mich ja damit auch nicht aus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, entschuldige bitte, aber sie hat ja recht. Also sei mir nicht böse, aber so ein paar narzisstische Züge hast du. Naja, dann war der Abend für mich gelaufen. Das hätte ich natürlich nicht sagen dürfen.
Gab es eine Strafe? Wie geht das dann weiter?
Ja,
an dem Abend ist dann schlechte Laune?
Liebesentzug. Liebesentzug, genau.
Liebesentzug.
Oder er hat alles aufgerollt. Er hat mir dann erzählt, was er alles für mich macht, was er tut. Also das hat überhaupt keinen, das ist sinnlos, was er dann sagt. Der holt dann Sachen hoch, das passt überhaupt nicht zu dem Thema gerade, was er alles für mich macht und ich würde ihn sowas beschuldigen und du bist dann wieder, du willst es nicht mehr, du bist dann ruhig. Und dann habe ich aber angefangen zu googeln und dann habe ich mich mal ein bisschen reingelesen und dann habe ich gedacht, oh ja, ich kann nicht gut mit ihm diskutieren, ne, wenn ich einen Fehler entdecke oder so, das muss ich mal sehr, sehr vorsichtig machen oder ihn erstmal loben und dann vorsichtig mal sagen, aber mach doch mal das nächste Mal das vielleicht ein bisschen anders. Also ich hatte da so meine Art und Weise, wie ich mit ihm umgehe. Konnte. Das habe ich intuitiv richtig gemacht. Deswegen waren wir auch so lange zusammen. Das ist aber anstrengend.
Man kann Narzissten nicht straflos kritisieren?
Nein, das geht überhaupt nicht. Da wird dann auch genau die Keule rausgeholt und zum Gegenzug geblasen, sage ich mal. Also dieses Thema, ach, du bist zu sensibel oder das habe ich so nie gesagt, das bildest du dir ein. Also,
mach nicht so ein Drama.
Mach nicht ein Drama draus, genau.
Du bist dumm.
Genau, und dann dieses Thema, du bist dumm, ist ja dann nochmal eine Stufe weiter, den anderen dann auch nochmal niedrig machen. Was mir aber nochmal wichtig ist zu erwähnen, du bist eine starke Frau und hast dem ja viel Kontra gegeben. In dem Moment, wo du für dich gesagt hast, ich bin dann still und sag dann nichts, war das für ihn Zustimmung. Für ihn war das, ich habe recht, ich bin hier richtig. Das ist dann wieder auch dieses Thema Narzissmus, habe ich doch recht gehabt, guck.
Das ist schlimm. Also so kenne ich dich nicht. Und als Ärztin hätte ich jetzt gesagt, das ist ja Dauerstress. Also das ist ja Cortisol im Dauerbetrieb. Also dein Nervensystem ist ja im permanenten Fight or Flight, Kämpfen oder Fliehen-Modus. Und da könnte ich mir vorstellen, ging es dann auch los mit Erschöpfung, Brain Fog. Vielleicht hattest du auch mal Magen-Darm-Probleme, hätte mich nicht gewundert jetzt. Angststörungen sind dann typisch, auch so Erschöpfungsdepressionen können sein. Immunschwächen stelle ich mir vor, weil ich weiß, was Cortisol alles machen kann, dass man häufiger krank wird. Schlafstörungen hast du wahrscheinlich auch gehabt. Ich weiß gar nicht alles.
Ich habe nur geschlafen.
Ah, weil du so erschöpft warst.
Genau, das habe ich nicht verstanden. Ich bin keine Langschläferin, bin ich überhaupt nicht. Ich habe ständig so lange geschlafen.
Das ist der Dauerstress.
Genau.
Das Dauererschöpfen.
Das merkst du aber, du wunderst dich, aber ja, da denkst du ja nicht, dass die Beziehung dran schuld ist.
Also das Thema Respekt, ein Narzisst geht immer so weit, wie er kann. Das heißt, er merkt, er kennt dich in- und auswendig, er kennt alles, alle deine Triggerpunkte. Und in dem Moment, wo er die Gefahr sieht, dass du ihn irgendwie verlassen könntest oder dass du irgendwas überschlagmäßig machen könntest, sagt er, okay, dann das lasse ich dann mal besser. Also das ist für mich jetzt nicht zielführend, brauche ich auch nicht dringend, ist nicht zielführend, deswegen kann ich darauf verzichten.
Klingt, als hätte er sozusagen eine Partnerin studiert, wenn du das so sagst.
Das macht er ganz am Anfang.
Aha.
Also wir können uns das im Prinzip so vorstellen, es gibt so klassische 7 Phasen. Man kann sich das so vorstellen wie in einem Film. Am Anfang ist es so, dass man einen perfekten Mann hat, der einen bezaubert, der alles dafür macht, dass sich der Partner sehr, sehr wohl fühlt, mit Blumen, Einladungen, mit netten Worten. Im zweiten Akt gibt es aber dann schon die ersten Risse.
Okay.
Man merkt so, okay, das Pfeifen, man merkt so Dinge, die Unwahrheiten, ja, ist nicht so richtig, aber die ersten Risse kommen. In dem dritten Akt ist es so, du fängst an dir selber zu zweifeln, weil du denkst so, ja, okay, jetzt übertreibe ich ja wirklich oder vielleicht habe ich ja wirklich, war das jetzt wirklich dumm von mir? So, also all die Dinge kriegst du ja 1000-mal gesagt, kriegst das nicht nur einmal gesagt, sondern kriegst 1000-mal gesagt, bist du dumm, bist du blöd, hast du das, so, und irgendwann glaubst du das auch. Wenn du das jedes Mal hörst, glaubst du das auch. Der vierte Akt wäre, dass man selber noch versucht zu sagen, okay, jetzt haben wir diese Beziehung aufgebaut, ich bin wie Daniel sogar teilweise schon nach unten gezogen, lebe da schon wochenweise und kämpf drum. Also für mich ist wichtig, ich will die Beziehung, ich muss erstmal gucken, liegt es an mir, ich probiere alles verbessern aus meiner Sicht, ich probiere mir noch mehr Mühe zu geben. Spoiler, es wird nicht reichen.
Genau, du kannst machen, was du willst, du kannst noch mehr geben. Es ist dem Narzissten nie genug. Es gibt immer noch einen drauf. Du wirst es nie schaffen. Nie.
Im nächsten Akt wäre es so, dass du das Gefühl hast, du kommst nicht mehr aus dem Rad raus. Es ist immer, du fährst runter in dem Sinne, versuchst eine gute Zeit zu haben, sind wieder 2-3 Stunden, die wieder richtig cool waren, wo du sagst, ey, schöner Abend. Und dann fängt der Kreislauf wieder an, wieder Beleidigung, wieder klein gemacht. Und du gehst eigentlich wie ein Häufchen Elend, fährst du dann zurück nach Hause, gedanklich.
Das hat er immer bei mir gemacht nach dem Aufenthalt. Es war alles ganz toll, vielleicht waren da so ein paar kleine Sachen und ich bin nach Hause gefahren und habe immer eine 7-minütige Sprachnachricht bekommen und wurde beurteilt.
Auf dem Weg nach Hause, als du nach Hause fuhrst, hat er dir sozusagen ein Zeugnis abgelegt, wie dein Aufenthalt war?
Und das will er nicht mehr und das will er nicht mehr und das war nicht gut und das geht nicht. Da bin ich aber auch ganz stark gegen an, weil ich irgendwann gesagt habe, was spinnst du? Das geht nicht, weil ich sitze hier noch ein paar Stunden im Auto und das hat er dann auch nicht mehr gemacht.
Ist das dieses Kaputtmachen? Du hast mir mal erzählt, Weihnachten zum Beispiel, ich weiß ja, du dekorierst wahnsinnig gerne und auch toll und du hast ja große Lust und Liebe an Einpacken, Auspacken, Geschenke verschenken und so weiter. Ich will es nicht falsch wiedergeben, aber ich glaube, ihr hattet Gäste eingeladen, du hast dir wahnsinnig viel Mühe gegeben, tolles Essen, ganz toll dekoriert und er hat alles kaputt geredet.
Naja.
Silvester.
Genau.
Und in der Sekunde, wo der Besuch kam, war wie ausgewechselt und der beste Gastgeber und ja, guck mal hier, meine Frau,
und wie toll ich das gemacht habe. Und genau, und ich musste mir noch meine Tränchen wegschminken und hab gedacht, was erzählt er denn da jetzt?
Wow. Und das wieder dieses Thema nach außen hin, darf die Fassade nicht brechen.
Ja, und es ist auch das Thema, ich zweifle ja an mir selber. Also gerade haben wir noch gestritten, jetzt erzählst du das Gegenteil, da weiß ich ja gar nicht mehr so, was ist denn jetzt?
Genau, das ist dann pathologisch.
Was ist der letzte Akt?
Im Prinzip,
kann man das so sagen?
Sie geht weg. Der Kreislauf beginnt von neuem. Also das kann auch passieren, dass er sich dann geläutert zeigen möchte, dass er sagen möchte, okay, das war alles nur ein Missverständnis. Lass es nochmal von neu anfangen. Dann fängt wieder das Lovebombing an und so weiter. Dani hat Gott sei Dank die andere Seite geschafft und den Absprung geschafft. Das heißt, in dem Moment gibt es dann eigentlich nur dieses Thema, es fängt von neu an oder es gibt eine Trennung. Desto früher man das erkennt, desto besser. Leider Gottes ist es genau das, dass man sich das auch sehr gerne schön redet. Man möchte vielleicht auch nicht diese Beziehung dann beenden. Man sagt, okay, vielleicht habe ich auch Fehler gemacht. Und dieses sich an sich zweifeln, fehlender Selbstwert und so weiter, sorgt dafür, dass man eher dann noch in der Beziehung bleibt, als dass man sagt, okay, das habe ich so viel Störgefühl, so viel Bauchgefühl, was nicht stimmt. Ich beende das.
Und wir dürfen nicht vergessen, ich habe diesen Mann wirklich abgrundtief geliebt. Ich habe gedacht, Ich verbringe mit diesem Mann den Rest meines Lebens. Jetzt bin ich keine 20, 25 mehr. Da gibst du das nicht mal eben auf, weil das wusste ich ja alles noch nicht.
Auch schwer sein, damit auch dich auseinanderzusetzen, dass im Nachhinein retrospektiv, was sich so alles dann entkleidet, entblättert, also was du alles rausfindest, hast ja auch rausgefunden, dass er zum Beispiel fremdgegangen ist, obwohl er ja dir immer gesagt hat, du darfst niemals fremdgehen, was du nie machen würdest.
Also fremdgehen, er hat mir das so eingebläut, fremdgehen ist das Allerschlimmste, das Allerallerschlimmste. Für ihn wäre das ein No-Go und für mich sowieso. Ich habe dem vertraut, ich habe dem blind vertraut.
Wichtig, ganz kurz noch zum letzten Akt zu erwähnen. Wenn man dann diesen Absprung schafft, ist es leider noch nicht ganz vorbei. Das heißt, man muss sich darauf gefasst machen, da kommt noch was.
Also als du den Absprung geschafft hast, da ging es ja eigentlich erst richtig los, war mein Eindruck. Ab dem Moment haben wir uns angefangen, auch wirklich darüber sehr viel zu unterhalten, weil da hat er ja sein wahres Gesicht gezeigt. Ich hätte gerne noch kurz gewusst, was war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht's?
Ja, das war mir aber gar nicht bewusst. Ich habe einfach agiert. Und zwar hat sich das zum Schluss, wurde es immer schlimmer, immer schlimmer. Ich habe gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Ich wurde immer stiller. Und es gab dann den Punkt, als ich verstanden habe, dass er Bodyshaming mit mir betreibt. Er hat immer heimlich in unvorteilhaften Situationen heimlich Fotos von mir gemacht, wo meine Speckrolle hinten raushängt. Ja, oder ich habe so ganz in ein Brötchen reingebissen. Und hat mir die einen Tag später, 5 Stunden später, während ich mit meiner Mutter telefoniert habe, hat er mir die geschickt.
Was?
Und ich habe immer gedacht, das wären lustige Fotos. Bis ich dann begriffen habe, so 4 Wochen, bevor ich mich getrennt habe, das ist Bodyshaming. Ich dachte aber, das ist lustig. Ach, guck mal, da habe ich eine Speckrolle. Oder da beiße ich kräftig ins Brötchen rein. Weil, das ist der zweite Punkt, er hat mir irgendwann dann mal gesagt, dass er meine Figur nicht mehr so schön findet durch die Wechseljahre. Ich hatte ihm halt gesagt, dass ich darunter leide. Ich hätte 3 Kilo zugenommen, was eine Frau halt so hat. Er hat dann mich aufgefordert, die Abnehmspritze zu nehmen. Und wenn ich die Abnehmspritze nehme, dann heiratet er mich, weil er akzeptiert nur noch das 100-prozentige neben sich. Und dann heiraten wir und wir sind dann O-Ton, wir gegen den Rest der Welt. Er hat mir das per Sprachnachricht geschickt. Da war für mich klar, ich habe mir das angehört, ich hatte eine Gänsehaut. Ich habe gedacht, was will der da von dir? Und da habe ich Schluss gemacht. Ich habe gar nicht lange nachgedacht. Ich habe gesagt, das ist aus mit uns. Ich habe ihn überall geblockt. Ja, und das war der Punkt für mich. Und das
da war eine Grenze überschritten.
Da wusste ich, genau. Und ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Und irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe dann die Beziehung beendet und wollte erstmal einen Abstand. Ne? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und dann kam das alles ins Rollen.
Aber als du die Beziehung beendet hast, da ist ja normalerweise fertig. Da ging's richtig los. Weil man mit einem Narzissten nicht Schluss machen darf?
Darf man nicht und es ist ja gegen sein eigenes Selbstverständnis. Wenn, dann macht er Schluss. Er ist ja der Große, er ist der Held und in dem Fall war das ganz schlimm für seinen Selbstwert.
Ich hatte ihn ja überall geblockt, gesperrt, er konnte ihn nicht erreichen, er ist Amok gelaufen, er hat über Freunde versucht an mich ranzukommen, über meinen Schwager etc. Und dann hat er mich im Geschäft angerufen, mir auf AB gesprochen. Dann hat er mir E-Mails geschrieben und die E-Mails gingen auch durch, obwohl ich ihn geblockt hatte. Die habe ich dann natürlich auch gelesen. Die waren dann im Papierkorb. Und dann habe ich die schlimmsten Nachrichten ever bekommen. Also erstmal musste ich ja verarbeiten, ich hatte Herzschmerz. Zu kapieren, ich habe einen Mann geliebt, den gibt es gar nicht. Mein Leben hat sich total verändert. Ich habe ja gedacht, mein Leben wird ganz anders, ich ziehe weg etc. Und dann bekommst du von dem Mann, den du ja mal geliebt hast und dachtest, der liebt dich, bekommst du E-Mails, die sind so widersprüchlich und du denkst, das ist ein Psycho. Das habe ich ja vorher nicht gemerkt. In der Energy habe ich es gemerkt, aber er hat ja, mir geschrieben am Anfang, es war eine E-Mail, in der E-Mail hat er mir immer am Anfang geschrieben, wie hässlich ich bin, wie schrecklich ich bin XXL übergewichtig, ich bin essgestört, bestätigen alle seine Freunde übrigens. Also du hast das Gefühl gehabt, du liest eine E-Mail von einem Fünfjährigen. In der nächsten Zeile war dann, wie sehr er mich vermisst und es waren doch verdammt gute Zeiten, er hat alles für mich getan, willst du das alles wegwerfen? Bin aber froh, dass ich dich los bin. Also überhaupt keinen Sinn und Verstand. Und im letzten Absatz hat er mich immer aufgefordert, mich sofort bei ihm zu melden. Und er will die Beziehung weiterführen, damit das Feuer, was zwischen uns brodelt, nicht ganz ausgeht.
Wieso schreibt er solche E-Mails? Ist er selber so getoucht von der Trennung?
Genau, also in dem Moment muss man sagen, als Dani mir die Mail gezeigt hat, ist das, habe ich gesagt, das ist ja ein ganz toller Fall von, das ist genau der breite, das breite Spektrum von einem Narzissten in einer Mail. Von Bodyshaming bis hin zu ich mach dich klein, du darfst dich nicht wichtig fühlen, ich bin hier wichtig, ich habe alles das für dich getan, also sich auch nochmal hervorheben, dann natürlich auch wieder das Opfer spielen, ich bin so traurig und es ist so schlimm, dass du und ich leide drunter. Das war keine Mail, wo er lange drüber nachgedacht hat, sondern hat sie im Affekt geschrieben, aber die ganze Bandbreite des Narzissmus eigentlich in dieser einen Mail gezeigt. Konnte man super, super beispielhaft dran arbeiten. Sie hat mir die Mail geschickt, hat gesagt, was soll ich darauf antworten? Und das war auch meine Empfehlung. Immer wenn er geschrieben hat, habe ich gesagt, du schreibst auf gar keinen Fall zurück. Auf gar
genau,
keinen
Fall.
Genau,
das ist wichtig, ne?
Und das vielleicht auch nochmal an die Hörer. Schweigen ist euer Gold in dem Moment.
Ist das Schlimmste wahrscheinlich für
ihn. Das Schlimmste für ihn. Für ihn ist das Schlimmste.
Und das ist auch das Schlimmste für das Opfer. Ich mag nicht, mich als Opfer zu bezeichnen, aber du willst ja antworten. Du hast ja,
weil du
natürlich
noch eine Verbindung
hast. Du bist noch mitten im Prozess. Da kann man als Außenstehender sagt man, mein Gott, lass ihn doch reden. Nein, du steckst da drin, das darf man nicht vergessen. Und Leute, da müsst ihr euch Hilfe holen. Wenn meine Freundinnen mir gesagt haben, melde dich da nicht, meine Eltern mir das gesagt haben, meine Familie, da hätte ich immer antworten können und hätte denen sagen können, ja, aber ihr versteht doch. Ja, verstehen wir. Es war so gut, dass Stefan an meiner Seite war, weil vor Stefan hatte ich dann doch ein bisschen Respekt. Da habe ich gedacht, oh Gott, der gibt sich so viel Mühe, wir arbeiten so hart. Nein, ich darf das nicht. Ich hätte dem ja so gerne zurückgeschrieben. Natürlich war mir klar, nein, darfst du nicht. Das ist Futter. Aber deswegen holt euch Hilfe.
Der Zwiespalt ist riesig, das muss man auch nochmal sagen. Aber in dem Moment, wo ihr dem Narzissten zurückschreibt, bekommt er emotionales Futter. Er will auch in der Beziehung, und das ist vielleicht nochmal rückwirkend, in der Beziehung will er immer die Reaktion. An der Reaktion vom Gegenüber zieht der sich hoch. In jedem Moment. So, also in dem Moment, wo ihr eine Reaktion zeigt, zieht er sich hoch. Nimmt er aus eurer Emotionalität seine Energie.
Das heißt, egal wie ich reagiere, ich fütter ihn damit?
Genau.
Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, oh, das bin ich, oder das ist meine Beziehung, oder ich kenne jemanden, was sind die ersten Schritte?
Bewusstsein.
Mhm. Haben wir ja vielleicht hoffentlich mit dieser Folge, danke Dani, ein bisschen schüren können, ein bisschen zeigen können. Also ist dann der erste Schritt irgendwie so radikaler Kontaktabbruch oder Schweigegebot brechen, mit der Familie, mit Freunden, mit anderen sprechen oder direkt professionelle Hilfe holen? Was würdest du sagen?
Also im ersten Moment ist es ganz wichtig, für sich erstmal herauszufinden oder zu sehen, ja, das ist so, weil man ist an einem Punkt, wo man auch ein wenig Selbstwert hat, wo man vielleicht auch ein bisschen abhängig von der Person ist. Das ist nicht einfach so, ich mache jetzt einen Abbruch und es geht, also das ist in den wenigsten Fällen geht das. Meine Empfehlung wäre immer, hast du einen Narzissten, wirklich einen grandiosen oder einen bösartigen Narzissten, lauf. Das ist eigentlich so die Botschaft, die man sagen müsste, so, weil diese Person wird sich nicht ändern.
Mhm. Punkt, das ist wichtig, ja. Du kannst ihn nicht ändern, du kannst ihn nicht retten, du kannst ihn nicht...
Nein.
Ja.
Und man darf dann auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, jetzt hat er mal geweint, jetzt muss ich ihm doch noch helfen. Oder das sind alles Dinge, die nehmen die als ihr Werkzeug, weil die wissen, du reagierst da drauf. So. Im ersten Moment Bewusstsein, im zweiten Moment Menschen, die dir wichtig sind, einbeziehen. Hören, anhören lassen, auch da mal Meinung anhören, auch da mal vielleicht dann im nächsten Schritt auch zu sagen, okay, ich hole mir Hilfe. So, und Dani hat es ja so schön gesagt, egal was die Familie an der Stelle gesagt hätte, man hätte vielleicht doch nochmal geantwortet, und dann war gut, dass jemand ist, der da ganz neutral drauf schaut und der neutral sagt, wenn du das tust, dann bist du wieder da drin, dann bist du wieder im Spiel.
Und du bist eben auch ein Profi, weißt du, wir anderen, wir können ja so aus dem Bauchgefühl einen Rat geben, aber das ist ja nicht vergleichbar mit einem professionellen Rat, weil du das System eben kennst und durchschaust und auch weißt, wie er wahrscheinlich reagieren wird und was für Dani gute und weniger gute Handlungsoptionen sind. Wie finde ich denn professionelle Hilfe? Ich kann dich verlinken in den Shownotes natürlich.
Ja, gerne. Ich glaube, das heißt eDoc, da bist du, glaube ich, auch drin. Gibt es zum einen psychologische Hilfe, was natürlich immer schwierig ist, heutzutage einen guten Psychologen zu finden, auch zeitnah zu finden, lange Wartelisten und so weiter. Und dann bietet sich tatsächlich das Thema Coaching an. Menschen, die sich damit auskennen, die auch diesen Persönlichkeitsdefizit auch kennen und erkennen und die dir da auch dann dementsprechend die Tipps geben und dir auch Strategien zurechtlegen, wie du dann auch aus diesem Thema rauskommst. Anfangs, so als kurze Hilfe vielleicht nochmal für die, ist immer gut, wenn wir genau das machen, was wir gesagt haben, wenig Response geben, wenig Rückmeldung geben, wenig Futter geben in dem Moment, versuchen, nicht auf jeden emotionalen Zug mit aufzuspringen. Und ja, das fordert viel Kraft und viel Energie. Das ist auch das, was dann der Dani sehr viel Energie gekostet hat. Aber halt versuchen, nicht drauf zu reagieren. Worauf die total abgehen, die meisten Narzissten, wenn man sich ein bisschen naiv stellt und sagt, ich brauche jetzt deine Hilfe und kannst du mir das nochmal machen, kannst du mir hier helfen, dann sind die Helden. So, das kann eine Strategie sein, um das kurzfristig diese schlechten und schlimmen Phasen mal zu überbrücken.
Also es ist mehr zum Deeskalieren.
Genau. Für den Moment und dafür, dass man halt sich aus dieser Situation, die dann auch oft ganz schlimm sind, Daniel, du wirst bestätigen, sich da so ein bisschen rauszuziehen und zu sagen, ja, nee, du hast recht, aber das nur, da sollte man nur machen, wenn man die Erkenntnis auch hat, dass das so ist. Weil wenn man natürlich dann sagt, du bist doof und man sagt, ja, du hast recht, dann ist das Selbstwert, dann ziehst du dich selber noch mit runter.
Das klingt fast so, als wenn das jetzt jemand erkennt, dass er vielleicht in einer narzisstischen Beziehung ist, aus der man sich trennen kann. Also ist jetzt, wenn das zum Beispiel meine Mama wäre oder mein Papa oder kann ich auch mit meinem Kind eine Narzisst, also dann ist es ja auch nochmal eine ganz andere Situation. Aber wenn es jetzt ein Partner ist, klingt es ja fast so, als würde ich die Trennung am besten begleitet machen mit einem Profi,
am besten,
oder?
Ja.
Und was mache ich, wenn es ein erstgradig Verwandter ist oder jemand, dem ich so nicht so leicht entfliehen kann? Kann ich da auch was machen?
Ja, das sind das, was ich ja gesagt habe, aber meistens ist es schon so, dass man dann versuchen muss, eine Grenze zu ziehen. Das Bewusstsein damit umzugehen, aber auch für sich dann den Kontakt vielleicht, wenn es geht, wenn es eine Verwandtschaft ist, wo es geht, auch dann zu sagen, okay, ich fahre jetzt dann halt nicht mehr jeden Sonntag dahin, sondern vielleicht einmal im Monat, weil ich merke, es tut mir nicht gut.
Mir Grenzen setzen.
Ganz klare Grenzen setzen, wenn so Sachen in der Situation passieren, zu sagen, okay, das möchte ich so nicht, ich gehe jetzt. Also auch da die Grenzen zu setzen. Das muss man sich erstmal trauen.
Okay, jetzt ist es ja so in diesem Podcast, dass es am Ende immer Hausaufgaben gibt. Die darf der Gast geben. Jetzt bin ich ganz gespannt, was ihr beide den Hörerinnen und Hörern für die nächsten 7 Tage auferlegt, was mit Narzissmus zu tun hat. Habt ihr schon eine Idee?
Hausaufgaben.
Ja, wir haben uns überlegt, dass jeder mal so in seinem näheren Umfeld schauen soll. Oh, ist das vielleicht eine toxische Beziehung, eine narzisstische Beziehung oder es gibt ja pathologische Narzissten oder halt nur Verhaltensmuster, das ist ja auch noch ein Unterschied. Wie fühle ich mich? Habe ich irgendwo ein komisches Bauchgefühl?
Weil jeder wird in seinem eigenen Alltag, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, habe ich nicht, doch wenn er jetzt 7 Tage mal mehrmals am Tag bewusst hinschaust, wird jeder was finden, ne? Bei sich selber, bei anderen.
Genau.
Was konkret gucke ich denn?
Ich schaue auf jeden Fall drauf, wie begegnet mein Partner, mein Bekannter, mein Freund, meine Freundin, mein Chef. Chef ist auch ein gutes Thema übrigens. Könnte man eine extra Folge für machen.
Ja. Wir können auch über die Trennung eine eigene Folge. Also im Ernst, da waren auch extrem krasse Sachen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt uns. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt noch eine zweite Folge, wo man einmal diese Trennungsdramaturgie nochmal durchgeht, wo man auch sicherlich nochmal viel draus lernen kann. Wenn ihr das haben wollt, schreibt uns, dann machen wir eine weitere Folge.
Ich kann noch ganz viel erzählen.
Wir wollen das jetzt heute nicht so ausufern lassen, aber dann schreibt uns gerne, dann machen wir eine zweite Folge. Aber nochmal zu den Hausaufgaben. Wonach gucke ich?
Möchte das gar nicht zu abstrakt machen. Wichtig wäre da einmal drauf zu achten, wie reagiert der Gegenüber in Kritik-Stresssituationen. Also in dem Moment, wo ich einen darf ich kritisieren? Da bekomme ich da auch eine Einsicht oder kriege ich immer die Schuld zurückgeschoben? Dieses Thema Schuldumkehr. Oder wie behandelt mich der Gegenüber dann in dem Moment? Sagt er, du bist oder macht es zu meiner Schuld immer wieder? Oder sagt er, na, du stellst dich wieder an oder du bist ja gerade in dem Fall dumm oder?
Oder du entschuldigst dich bei einer Person ständig und fragst dich eigentlich hinterher, wieso entschuldige ich mich eigentlich immer?
Ah, auch sehr gut. Auch sehr gutes Zeichen.
Ja, oder der Narzisst muss sich auch nicht entschuldigen. Der wird auch von sich aus sich nie entschuldigen.
Ah, okay. Entschuldigt sich nicht.
So, sondern im Gegenteil, du bist schuld dran, dass ich ausgerastet bin. So,
du entschuldigst dich bei ihm.
Genau.
So. Für sein Fehlverhalten.
Genau. Und das sind so die ersten Dinger oder auch das, was Dani eben gesagt hat, ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn du jemanden an der Seite hast, wie gesagt, Chef, wer auch immer, und erzählt dann immer wieder dieses Lügengeschichten, baut nochmal Geschichten weiter auf und muss dann immer wieder noch was dazu erfinden. Das sind so auch wieder so erste Anhaltspunkte, wo man erkennen kann, okay, da ist jemand, der schon mal zumindest narzisstische Züge hat.
Also da können wir ja mal gucken, die nächsten 7 Tage, was wir da im Umkreis finden, in unserem eigenen Umfeld und vielleicht mal ein paar Notizen machen. Und einfach dieses Bewusstsein dafür bekommen, dass es Alltag ist, dass wir alle mehr oder weniger davon haben, auch wir selber, und dass wir auch lernen, da bewusst damit umzugehen. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr beide da wart heute. Vielen Dank für deine Expertise, Stefan. Ich verlinke dich in den Shownotes. Dani, ich habe allergrößten Respekt davor, dass du so ehrlich hier deine Frau stehst und dass uns so erzählst, dass wir alle davon was haben dürfen und lernen können und auch mit Sicherheit viele jetzt vor weiterem Schaden bewahren kannst. Deswegen die letzten Worte, die Herzensbotschaft, deine Bühne, Dani.
Meine Herzensbotschaft ist, hört auf euer Bauchgefühl. Wenn euch irgendetwas komisch vorkommt in eurer Beziehung, was ihr auch nicht benennen könnt, geht da ein bisschen in die Tiefe. Und wenn ihr nicht weiter wisst, dann holt euch bitte Hilfe. Mir hat diese Hilfe, also Stefan, hat mir sehr, sehr viel geholfen. Passt auf euch auf. Es geht nie gut aus mit einem Narzissten. Nie, nie.
Also krieg Gänsehaut. Vielen, vielen Dank. Vielleicht so mein letzter Satz. Hör auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl lügt nicht. Vielleicht hat es geflüstert, als es hätte schreien sollen. Aber es hatte immer recht. Wenn diese Folge in dir was ausgelöst hat, dann teil sie. Teil sie mit jemandem, der sie vielleicht gerade braucht, hören sollte. Abonnier den Podcast. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das ist uns ganz, ganz wichtig und hilft uns weiter, sichtbarer zu werden. Vielen, vielen Dank. Danke dafür, dass ihr hier seid. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Sei bewusst, sei mindful und hör auf dein Bauch. Deine Cordelia.
Tschüss. Tschüss.